Abschnitt 12.3 Behavioristisch lerntheoretische Ansätze. Anders als bei den evolutionsbiologischen Ansätzen geht es bei den behavioristisch lerntheoretischen Ansätzen nicht darum, ob Emotionen bereits bei der Geburt vorhanden sind, sondern darum, wie sie durch Lernerfahrungen entstehen. Genauer gesagt geht es darum, welche Reize aufgrund von Lernerfahrungen zu Emotionsauslösern werden und welches Verhalten aufgrund von Lernerfahrungen auf diese Emotionsauslöser gezeigt wird. Wie bereits in Abschnitt 12.1 beschrieben, spricht einiges dafür, dass der Behaviorismus für die lange Vernachlässigung der Emotionen als Forschungsgegenstand mitverantwortlich war. Ein Teil der Emotionen, zum Beispiel die subjektive Komponente, war für Behavioristen tabu, da sie sich nicht objektiv erfassen lassen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Behavioristen gar nicht mit Emotionen beschäftigt hätten. Sie haben sich mit den beobachtbaren und messbaren Ursachen und Indikatoren für Emotionen befasst. Anders als die Evolutionsbiologen interessierten sich die Lerntheoretiker bzw. Behavioristen dabei nicht dafür, inwiefern Emotionen überlebensdienlich sind und welche Komponenten zu welchem Ausmaß bereits mit der Geburt vorhanden sind. Es ging vielmehr darum, zu zeigen, dass Emotionen den Gesetzen der klassischen und instrumentellen Konditionierung unterliegen. Damit können sie, wie anderes Verhalten auch, durch Lernen erworben und entsprechend wieder verlernt werden. Beispiel: Die Gerüche von Metallspänen oder gekochtem Kohl gehören wahrscheinlich nicht gerade zu den Gerüchen, die Menschen generell als besonders angenehm empfinden. Dennoch können sie bei einigen Menschen, je nach Lerngeschichte, positive Emotionen hervorrufen. Bei welchen Gerüchen, Geräuschen oder Anblicken wir positive oder negative Gefühle haben, hängt entscheidend von unserer Lerngeschichte ab. Stellen wir uns Anna, die Tochter eines Schlossers, vor, der in ihrer Kindheit in einer metallverarbeitenden Fabrik gearbeitet hat. Sie erlebt bei dem Geruch von Metallspänen positive Emotionen, weil ihr Vater nach der Arbeit, noch bevor er sich umgezogen hat, seinen Kindern Geschichten vorgelesen hat. Den Geruch seiner Kleidung assoziiert sie fortan mit den Empfindungen, die sie beim Vorlesen der Geschichten hatte. Der Geruch von gekochtem Kohl erinnert zuweilen an Fäkalien. Georg mag ihn dennoch besonders gern, weil es in dem Haus seiner Tante oft danach gerochen hatte. Dort wohnte auch sein Cousin Norbert, mit dem er in den Sommerferien die schönsten Wochen im Jahr verbracht hatte. Er verbindet den Geruch mit einer glücklichen Zeit. Beispiel Ende. Watson und Rayner haben 1920 eine Studie durchgeführt, die heute von Ethikkommissionen, welche psychologische Studien vor ihrer Durchführung prüfen, ganz sicher nicht mehr als unbedenklich eingestuft würde. Die Autoren wollten mit dieser Studie die Frage beantworten, wie sich aus einigen wenigen basalen kindlichen emotionalen Reaktionen wie Furcht, Wut und Liebe eine größere Zahl komplexer Emotionen entwickeln kann. Sie vermuteten in diesem Zusammenhang, dass die jeweiligen Emotionen nur durch wenige Reize hervorgerufen werden können. So sollte Furcht zum Beispiel zunächst nur durch plötzliche laute Geräusche entstehen oder wenn man Säuglingen abrupt den Halt entzieht. Letzteres kann dadurch geschehen, indem man zum Beispiel die unterstützende Hand kurzzeitig unter dem Körper des Säuglings wegzieht. Das Spektrum von Reizen, die emotionale Reaktionen hervorrufen können, müsse sich aber durch Lernprozesse deutlich erweitern lassen. Dies soll durch die Assoziation von Reizen, die natürlicherweise bestimmte Emotionen hervorrufen, mit solchen Reizen geschehen, die keine bzw. andere Emotionen hervorrufen. Durch diese Assoziation soll der ursprünglich neutrale Reiz die emotionsauslösenden Eigenschaften des Reizes übernehmen, mit dem er assoziiert wurde. Mit anderen Worten, emotionale Reaktionen sollten klassisch konditioniert werden können. Studie von Watson und Rayner 1920. Um nachzuweisen, dass emotionale Reaktionen tatsächlich klassisch konditioniert werden können, haben Watson und seine Assistentin einen Jungen namens Albert getestet, der zu Beginn der Versuchsreihe etwa 9 Monate alt war. Wie bei Studien zur klassischen Konditionierung üblich, haben sie zunächst geprüft, ob der als neutral eingestufte Reiz tatsächlich keine Reaktionen, in diesem Fall emotionale Reaktionen, hervorruft. Dazu haben sie Albert mit einer weißen Ratte und einer Reihe anderer pelziger Objekte, zum Beispiel andere Tiere, ein Pelzmantel, konfrontiert. Albert zeigte weder bei diesen noch bei anderen Objekten, wie einer brennenden Zeitung, eine Furchtreaktion. In den meisten Fällen zeigte er sich eher interessiert und betastete die Objekte. Um im zweiten Schritt zu überprüfen, ob ein plötzliches lautes Geräusch bei Albert Furcht hervorrief, schlugen sie mit einem Hammer auf eine Eisenstange. Die Reaktionen entsprachen ihren Erwartungen. Albert begann zu weinen. In der Folge wurde die weiße Ratte, bei der Albert wie gesagt zuvor keine Anzeichen von Furcht gezeigt hatte, dem Jungen 7-mal zusammen mit dem lauten Geräusch präsentiert. Danach wurde Albert die Ratte allein gezeigt, ohne dass das laute Geräusch folgte. Nun begann der Junge bereits beim Anblick der Ratte zu weinen. Die Autoren schlossen daraus, dass es sich um eine Furchtreaktion handelte, die klassisch konditioniert war. In darauffolgenden Sitzungen zeigten sie zudem, dass es eine sogenannte Generalisierung gegeben hatte. Albert zeigte die Furchtreaktion nicht nur vor der weißen Ratte, sondern auch vor anderen Tieren und pelzigen Objekten. Studie Ende. Watson war infolge seiner Beobachtungen davon überzeugt, dass durch klassische Konditionierung jedes beliebige Objekt zum furchtauslösenden Reiz werden kann. Zahlreiche Studien zeigten jedoch, dass sich nicht alle Reize gleich gut dafür eignen. Bereits Seligman hat darauf hingewiesen, dass Organismen aufgrund ihrer genetischen Ausstattung biologisch mehr oder weniger darauf vorbereitet sein können, bestimmte Reize miteinander zu assoziieren. Er sprach von Preparedness. Oehmann et al. Fanden einen Beleg für diese Vermutung. Sie konnten zeigen, dass sich Furchtreaktionen leichter konditionieren lassen und auch löschungsresistenter sind, wenn man sie mit Bildern von Spinnen und Schlangen kombiniert, als wenn man sie zum Beispiel mit Bildern von Blumen kombiniert. Neben der klassischen Konditionierung war auch die Bedeutung der instrumentellen Konditionierung für Emotionen Gegenstand lernpsychologischer Forschung. So schlugen zum Beispiel Maurer und Miller vor, gelernte Furchtreaktionen als eine Kombination aus klassischem und instrumentellem Konditionieren aufzufassen. Dabei wird klassisch konditioniert, wovor man sich fürchtet, während die auf den gefürchteten Reiz folgende Flucht- bzw. Vermeidungsreaktion instrumentell konditioniert wird. Wegen der Kombination der beiden Lernprozesse spricht man auch von der Zwei-Faktoren-Theorie. Miller hatte in seiner Studie bei Ratten Furcht vor einem weißen Käfigabteil konditioniert, indem er dieses wiederholt unter Strom setzte. Die Ratten flüchteten, sobald die Tür dazu geöffnet wurde, in ein benachbartes schwarzes Käfigabteil, um den Stromschlägen zu entkommen. Dieses Fluchtverhalten zeigte sich auch dann noch, wenn das weiße Abteil nicht mehr unter Strom gesetzt wurde. Die Ratten hatten offenbar Furcht vor dem weißen Abteil, die durch eine wiederholte Assoziation zwischen den Stromschlägen und den weißen Käfigwänden entstanden ist. Es handelte sich wie bei Alberts Furcht vor der weißen Ratte um klassische Konditionierung. Das Fluchtverhalten hingegen wurde negativ verstärkt und unterlag somit der instrumentellen Konditionierung. Bei der negativen Verstärkung wird ein Verhalten dadurch verstärkt, dass dieses Verhalten einen negativen Reiz beendet. Das Fluchtverhalten wird in dem Beispiel also dadurch verstärkt, dass durch dieses Verhalten der unangenehme Stromschlag endet. Nun erklärt dies aber nicht, warum die Ratten auch dann noch fliehen, wenn das weiße Abteil nicht mehr unter Strom gesetzt wird. Eine mögliche Erklärung dafür lautet, dass das Verhalten durch die Reduktion der Furcht verstärkt wird. Zahlreiche Studien an Tieren und Menschen haben seitdem gezeigt, dass ein so konditioniertes Vermeidungsverhalten außerordentlich löschungsresistent ist. Wer vor einem möglichen Gefahrensignal flieht, bevor das gefährliche Ereignis eintreten kann, hat keine Gelegenheit zu erfahren, dass dem Signal möglicherweise gar keine Gefahr mehr folgt. Dies hat zur Folge, dass die Furcht vor dem Signal bestehen bleibt. Die Zwei-Faktoren-Theorie wurde vielfach kritisiert. Ein wesentlicher Kritikpunkt bezog sich darauf, dass Furchtreduktion in vielen Fällen nicht der entscheidende Verstärker sein kann, da erstens die Vermeidungsreaktionen nach einer gewissen Zeit schneller auftreten, als Furcht überhaupt entstehen kann, und da das Vermeidungsverhalten zweitens irgendwann gar nicht mehr mit Furchtsymptomen einhergeht. Trotz der Kritikpunkte an der Zwei-Faktoren-Theorie hat dieser Ansatz nachfolgende Forschung angestoßen und Eingang in die klinische Psychologie gefunden. So wurde zum Beispiel diskutiert, ob Phobien und Zwänge möglicherweise durch die beschriebenen Mechanismen aufrechterhalten bleiben und ob sie sich durch eine Konfrontationstherapie reduzieren lassen. Die Idee dabei ist, die Betroffenen einem gefürchteten Reiz auszusetzen, ohne dass eine Flucht- oder Vermeidungsmöglichkeit besteht. Dadurch wird es möglich, die Erfahrung zu machen, dass eine gefürchtete Konsequenz ausbleibt. Inzwischen werden eher kognitionspsychologische und psychophysiologische Ansätze in der emotionspsychologischen Forschung diskutiert und die klassischen und instrumentellen Lernprozesse sind mehr in den Hintergrund getreten. Trotzdem ist der Emotionsbegriff in manchen Ansätzen nach wie vor eng mit lerntheoretischen Überlegungen verbunden. Rawls geht zum Beispiel davon aus, dass Emotionen zentral für Lernprozesse sind, da Verhalten letztlich auf das Erreichen positiver Emotionen und das Vermeiden negativer Emotionen ausgerichtet ist und Organismen dadurch lernen, was zu tun bzw. was zu unterlassen ist. Im Gegensatz zu den frühen Behavioristen plädiert er deshalb dafür, Emotionen nicht mehr als mysteriöse oder überflüssige Aspekte von Gehirnprozessen anzusehen und setzt sich ausführlich mit den Hirnregionen auseinander, die an Belohnung und Bestrafung und somit an der Entstehung positiver und negativer Emotionen beteiligt sind.